Glauben, Leben in der Stadt, die ich liebe. Steht hier vorne. Glauben, Leben in der Stadt, in der ich lebe. Die ich liebe. Danke für die Korrektur. Glauben, Leben in der Stadt, die ich liebe. Und die erste Frage ist natürlich, liebe ich diese Stadt? Ja, ich meine, ich bin überall in Deutschland, es gibt schönere Städte, ja. Ja. Das war jetzt nicht gut, gell? Das war ein richtiger Fauxpas. Aber Liebe hat nichts mit dem Erscheinungsbild zu tun, sondern mit der Beziehung, die man zu jemandem entwickelt. Und für mich ist Liebe wirklich ein Geschenk Gottes. Ich bin Berliner, jetzt so Wahl-Berliner, aber jeder Berliner ist Wahl-Berliner, weil die Berliner sind, da geboren sind, die setzen alles daran, Berlin zu verlassen. Und so hat es in der Zwischenzeit nur noch Wahl-Berliner. Versteht ihr das? Ja. Und ich bin Mitglied von Eisern Union. Niemals vergessen. Ja. Ich habe mich da reingegeben in Ost-Berlin, in Köpenick. Und ich kann heute sagen, ich bin Berliner. Ja? Kannst du glauben oder nicht? Aber das ist so. Und ich habe eine ganz tiefe Hinwendung erlebt. Und es ist irgendwie wie Graf Zinzendorf, der sagt, wir brauchen drei Bekehrungen. Die Hinwendung zu Christus, ja, die Hinwendung zur Kirche und die Hinwendung zum Auftrag in dieser Welt. Und somit, wenn du sagst, ich liebe Mannem, dann geht das tiefer. Das ist eine Art von göttlicher Hinwendung zum Auftrag, den Jesus Christus für dich persönlich vorbereitet hat. Und so wurde ich in meinem Leben für Berlin vorbereitet. Mein Vater hat da gelebt. Berlin war immer historisch, ich bin sehr historisch interessiert, wichtig für mich. Und als ich da zu leben begann, war das irgendwie ein Nachhausekommen. Als Schweizer, als Berner. Ja, geht ja gar nicht eigentlich. Aber Jesus möchte dir das Geschenk der Liebe für deine Stadt geben. Und er möchte eine Liebe auslösen, die dich betrifft, die dir wichtig ist, die weitergeht als nur oberflächlich. Ich gebe ein Beispiel, heute Morgen aus dem Wagen ausgestiegen, hier da drüben, und da schaut mich so ein Hündchen an, mit einer Frau dabei. Also es war genauso. Und ich gehe zu diesem Hündchen und sage, hallo, wie heißt du denn? Dann sagt die Dame Jack. Ich sage, hi Jack. Und dann strecke ich die Hand aus. Ach, der fürchtet sich, wenn jemand von außen kommt. Nein, nein, Jack, sagt sie, das ist ein lieber Mann. Und in diesem Moment hat sie in mir drin Klick gemacht. Im Moment, wo wir erlauben, dass Menschen mit uns in Berührung kommen und wir, ob wir von Jesus sprechen oder nicht, etwas Ermutigendes, etwas Erhellendes, etwas Stärkendes zum Ausdruck bringen, kommt ein Strahl des Reiches Gottes in diese Welt. Und ich habe heute gedacht, wow, dass das sogar für mich in Mannheim funktioniert. Ja, und die Jack ist, ich meine, Jack werde ich nie mehr vergessen. Das ist so eine ganz kleine Hund-Straßenmischung, aber für diese Frau ist Jack das Wichtigste ihres Lebens. Und das zu erkennen, hat wie ein Licht in das Leben dieser Frau gebracht, heute am Sonntag, ohne das Wort Jesus. Glauben, Leben in der Stadt, die wir lieben. Vergangene Woche war ich, kennt ihr Maredo hier? So ein Steakhouse, ja? Preis-Leistung geht, ist nicht allzu teuer, auch nicht billig, aber die haben gute Salatbar. Und wir haben mit einem befreundeten Ehepaar abgemacht. Um eins waren bereits um 12 da, weil ich das irgendwie durcheinander gebracht habe. Und die Bedienung kam und wir haben so einige Späßchen gemacht, so wie in Berlin, nicht? Und auf jeden Fall kommen die dann, wir essen Steak und haben eine gute Zeit. Und dann kommt, muss ich bezahlen und dann sage ich so, Herr, was möchtest du, was soll ich? Und dann empfinde ich innerlich, ja, also wenn jemand sagt, Gott hat gesagt, finde ich das scheußlich, weil das ist ja immer subjektiv. Also, ja, sonst kann ja keiner mehr was sagen. Also ich habe empfunden, dass diese innere Stimme, von der ich annehme und denke, dass Gott sie braucht, zu mir gesprochen hat. Und ich höre, gleich was du ihr sagst, sage ja nichts von mir. Ja, ist ja komisch, gell? Auf jeden Fall, die Dame kommt zum Tisch dann und ich sage, also ich muss Ihnen sagen, Sie sind eine unglaublich gute, hervorragende Bedienung. Sie haben so ein gutes Empfinden für Distanz und Nähe, sind sehr aufmerksam und Sie sind voll professionell. Also Sie machen das so gut. Habe ich ein gutes Trinkgeld gegeben, das gehört dann dazu. Ne? Und ja, also leere Worte bei der Bedienung, das bringt gar nichts. Ja, das muss unterstützt sein von Großzügigkeit. Auf jeden Fall sage ich hier dann, ich habe da so Connections, von denen würden Sie nur träumen, wenn Sie sie hätten. Und ich werde meiner Connection mal sagen, dass sie sich etwas um sie kümmert. Ich habe kein Wort von ihm gesagt. Kein Wort. Kein Wort. Die hat gestrahlt. Die wird das nie mehr vergessen. Das bleibt. Und die fragt sich noch, Connection. Ich frage mich ja, was der für Connections hat. Und es ist das Maredo beim ZDF in Berlin unter den Linden. Und ich habe mir dann gedacht, die denkt sehr wahrscheinlich zum ZDF-Chef da im Haus oder irgendwie so. Aber meine Connections sind ungleich viel wichtiger. Das Reich Gottes hat sich dieser Frau genähert. Meine Frau hat noch um den Namen gebeten, damit wir sie segnen konnten für uns. Und sagen, Jesus, wir haben eine Etappe ihres Lebens, haben wir ein Licht reingebracht. Bring wieder jemanden. Und noch ein, noch ein, noch ein. Glauben leben in der Stadt, die wir leben. Oder noch ein Beispiel, ja, und dann gehen wir zur Heiligen Schrift, aber Beispiele leuchten manchmal gut ein. Letzten Sonntag eingeladen in der Mülheimer Gemeinde, Lukas-Gemeinde in Berlin, nicht Mülleimer Gemeinde, ja. Wichtig, Mülheimer Gemeinde, das ist ein Unterschied. Eingeladen da zum Predigen und Köpenick bestand Mitte öffentlich, na, eine Stunde oder so und das war mir zu viel und ich bin ja ein älterer Herr und habe mir eine Taxe genommen. Taxe kommt und bevor die Taxe kam, habe ich mir gesagt, Martin, du setzt dich hinten rein und du quatschst nicht mit dem, sondern du fokussierst auf die zwei Predigten. Damit du auch etwas vorbereitet bist. Ich meine, kannst ja nicht einfach rein und quatschen. Geht ja nicht. Okay, der kommt dann, steigt aus, gibt mir die Hand, ich setze mich vorne hin und wir beginnen zu quatschen. Also alles, was ich mir vorgenommen habe, war irgendwie peng weg. Und da habe ich den Eindruck, im Gespräch mit ihm, ich solle nicht von meinem Glauben sprechen, sondern was Christen glauben. Ja? Und habe dann immer in der, also ich habe mich schon geoutet, keine Frage, aber ich habe dann, also ich merkte, er ist Sozialist und er war Tontechniker-Chef, sagt man das so? So ein Ton-Chef-Techniker, irgendwie ein Chef, Ton, Technik, Ton, ja. Im deutschen Theater, DDR, also nicht christlich sozialisiert, sondern eher anders sozialisiert, ja? Atheistisch, aber die glauben, die bewundere ich. Auf jeden Fall, wir kommen so ins Gespräch und wie wir im Gespräch sind, aus irgendeinem Grund wollen ja Menschen mit uns immer über den Glauben sprechen. Habt ihr das schon gemerkt? Die Leute haben kein anderes Thema als Jesus und der Glaube, wenn sie mit uns zusammen sind. Ich frage mich, weshalb? Ich meine, ich bin so passiv diesbezüglich. Aber die kommen immer zum Thema. Und wir sprechen eine halbe Stunde und ich erzähle, ja, Christen glauben das. Ja, Christen vertrauen darauf. Ja, Christen glauben das. Und ich habe gedacht, bin ich Meschucke? Also irgendwie ist ja komisch, wenn ich in der dritten Person von mir spreche. Aber das, am Schluss sagt er, wissen Sie was? Ich fahre nur Taxe, ich brauche das Geld nicht, weil ich interessante Menschen kennenlerne und interessante Gespräche habe. Dieses Gespräch hat mich so beeindruckt. Ich hoffe, dass ich sie wieder mal fahren darf. Und ich war die erste Fuhre, ja, an diesem Morgen für den Taxifahrer. Hey, Glauben leben in der Stadt, die ich liebe. Das ist ein 7x24 Job. Das ist nicht Gottesdienst am Sonntag für 2 Stunden. Das ist Alltagsleben, diese Offenheit, gebraucht zu werden zum Wohl von Menschen, damit das Licht des Reiches Gottes in diese Welt kommt und wir Menschen nachher ermutigen können, zu Jesus zu kommen. Soll ich noch ein Beispiel erzählen? Ziemlich krass, das ist interessant. Warte mal, 11 Minuten. Ah, ich muss Gas geben. Ich erzähle es nicht. Okay, jetzt. Wir leben ja im Osten und unsere Umgebung sind alles rote Socken, ja? Oder die meisten sind rote Socken, so wie in Mannheim. Oder nicht? Naja, das hat sich da farblich geändert in der letzten Zeit, habe ich gehört. Aber auf jeden Fall ist ein Nachbar, ehemaliger Direktor des Deutschen Museums zu DDR-Zeiten, SED-Mitglied, strammer Sozialist. Und wisst ihr, was ich merke? Je älter ich werde, desto weniger sind Menschen mit anderen Überzeugungen Feinde Gottes, sondern Menschen mit anderen Überzeugungen sind Geliebte Gottes. Da gibt es einen Switch. Auf jeden Fall, Kuddel ist Sozialist, Historiker. Und irgendwie, der ist intelligent, der ist belesen, mit dem kann man diskutieren. Der Mann, das ist ein reines Vergnügen. Irgendwann kam ich auf die Idee, als ich ihn wieder sah, sagte ich, guten Morgen, Genosse Wernicke. Und er sagt zu mir, guten Morgen, Bruder Bühlmann. Seither ist er für mich Genosse Wernicke und ich bin für ihn Bruder Bühlmann. Und diese Tatsache hat zu Glaubensgesprächen geführt. Ihr macht euch keine Vorstellung, wo ich erzählte, weshalb ich an Jesus glaube, wie er sich offenbart und wie man Christ werden kann, etc. Pipapopo. Auf jeden Fall haben wir eine Party im Haus. Unsere Vermieter leben im gleichen Haus, haben eine Party gegeben. Da sind 60, 70 Menschen aus Köpenick. Ja, ihr wisst ja, welchen Hintergrund die haben. Auf jeden Fall geht das hoch zu und her mit Alkohol, mit und. Also nicht besaufen, aber einfach so hoch zu und her. Auf jeden Fall sagt plötzlich einer zu Genosse Wernicke, ja du alter SEDler und was ihr alles gemacht habt und so. Und ich stehe auf und sage, Moment, ich kenne Kuddel Wernicke, das ist ein aufrichtiger Sozialist, das ist ein Idealist und dann hat sein Herz immer aufrichtig auf das Richtige gesetzt. Ich möchte nicht, dass wir negativ über ihn sprechen. Das war der Bruder Bühlmann, gell? Ihr hättet das Gesicht von Genosse Wernicke sehen sollen. Das war... Ein Christ verteidigt mich? Glauben, leben in der Stadt, die wir leben. Die Liebe Gottes in unseren Städten kennt keine Grenzen. Sie richtet sich nicht daran aus, wie beeindruckend und gut die Menschen sind, wie richtig sie sind. Sie richtet sich an der Liebe aus, die durch Jesus Christus sichtbar geworden ist. Denn als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Der Blickwechsel für unsere Städte muss sein, das sind alles geliebte Geschöpfe Jesu. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 6. Dass Jesus mit den Jüngern zu einem einsamen Platz ging, Vers 32, Markus 6. Aber viele, die ihn sahen, gehen sahen, die erkannten ihn und rannten zu Fuß zu ihm von allen Städten und Dörfern, die vor ihm lagen. Als Jesus landete und diese große Menschenmenge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Dieses Wort Erbarmen meint, deutsch gesagt, es drehte ihm den Magen um und er wurde kurzatmig, berührt von der Not der Menschen. Schaut mal, der Schlüssel, den wir tragen, ist nicht primär die Richtigkeit des Glaubens, sondern die Liebe zum Nächsten. Und die Liebe zum Nächsten bedeutet, dass wir ungeachtet seines Hintergrunds unsere Herzen öffnen für das Gute, das Gott in diesem Leben wirken möchte. Das ist der ganze Schlüssel. Und dieser Schlüssel bedeutet nicht, dass wir Programme erstellen in jeder Gemeinde und da im Programm und hier im Programm. Wisst ihr, was es bedeutet, dass wenn ich morgen aufwache und dass ich sage, Jesus, führe mich heute zu Menschen, die etwas brauchen. Ich bin ein Werkzeug des Friedens. Ob ich in die Schule gehe, ob ich das mit Nachbarn zu tun hatte, ob am Arbeitsplatz mit schwierigen Kollegen, ob Familie, die zerstritten ist, ob Ehe, die im Stress liegt. Die Frage ist immer die gleiche. Erwache ich am Morgen und sage ich, heute will ich ein Werkzeug des Friedens und der Liebe sein, der Ermutigung für andere Menschen. Das Konzept, dass ich über den Verstand Menschen bekehren kann, meine Lieben, das ist ja unsere evangelikale Schwäche. Wir denken, wir können Menschen bekehren aufgrund der Richtigkeit unseres Glaubens. Das hat uns nur Streit gebracht. Es ist der Geist Gottes, der Herzen berührt und verändert. Ich habe Bibel gelesen, bevor ich Christ war, und es war ein interessantes Buch. Ich hatte keinen Zugang. Als Jesus in mein Leben gekommen war, hat das Buch mich gelesen, jeden Tag. Und dieses Buch hat nicht aufgehört, mein Leben zu lesen und in mein Leben zu sprechen. Die Umkehr, die Neuwerdung ist ein Werk des Geistes. Die Aufgabe der Christen ist, Christus zu bekennen. Wie bekennen wir ihn? Mit Worten und Taten, indem wir Repräsentanten Jesu Christi werden. Die Aufgabe der christlichen Gemeinde ist nicht, gute, unterhaltsame Gottesdienste zu machen, die Christen an der Stange halten. Hört auf mich, ich bin alt. Dafür sind die nicht da. Christliche Gemeinde lebt davon, was jeder im Alltag lebt und tut. Und Gottesdienste sollen ein Feiern der Gegenwart Gottes sein, ein Erzählen der Geschichten, die man erlebt hat und ein Hinweisen auf die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Aber nicht eine beeindruckende Show. Glaub mir, die Shows kommen und gehen. Authentisches Leben bleibt. Und das ist ein Schlüssel. Und manchmal sind wir verwirrt, weil die Menschen heute so hedonistisch sind, selbstverliebt und nicht mehr hingegeben, haben wir das Gefühl, dabei ist nur die Eindrücke, die Menschen haben jeden Tag, die sind so riesig. Glauben leben in der Stadt, die wir leben. Ein Job für jeden Tag. Ungeachtet der Farbe, Herkunft von Menschen. Ein Licht in der Dunkelheit. Eine Ermutigung in der Schwachheit. Den Punkt habe ich rübergebracht, ja? Ja? Okay, dann möchte ich einen zweiten Punkt geben. Diesen 10 Minuten, die bleiben. Wir haben diese Woche Einheit gesucht und gefeiert. Und ich bin mir sehr bewusst, wir alle kommen aus ganz unterschiedlichen Gottesdienstkulturen, auch Leitungskulturen. Ja, da kann man schnell mal denken, hey, dieser Bühlmann ist doch irgendein Showman oder irgendwie so. Bin ich nicht, ich habe nur nie diese Identität gehabt, dass ich ein Leiter bin. Ich habe darum gekämpft, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe gemerkt, ich bin so beschäftigt, diesen Jesus nachzujagen. Und Leute, das ist nicht einfach ein frommer Spruch. Jesus nachzujagen beschäftigt mich von morgens bis abends. Und die Leitungsverantwortung unterbricht mich höchstens. Die Identitätsfrage für uns muss immer sein, Nachfolger zu sein. Es gibt keine wichtigen und unwichtigen Christen. Habt ihr das gehört? Das existiert nicht. Das ist Käse. Das ist Stuss. Sondern wir sind Jünger von Jesus, Nachfolger von ihm. Und woran werden wir erkannt? An der Liebe, die wir zueinander haben. Wisst ihr, was Liebe tut? Liebe treibt jede Furcht aus. Denn wer sich noch fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden, 1. Johannes, vollkommen geworden in der Liebe. Wenn wir uns lieben, erkennt die Welt, dass wir Jesu Jünger sind. Das heißt, die Glaubwürdigkeit von uns Christen, die ist direkt gebunden an die gegenseitige Liebe. Und diese Liebe nimmt die Angst. Als ich Christ wurde in einer kleinen Gemeinde, da gab es 4 Sorten von Christen. Ja? Also Katholiken, die kamen gar nicht in den Himmel. Das war klar. Evangelische sehr wahrscheinlich auch nicht. Dann Evangelikale ohne Wirken des Geistes, die hatten so ein halbes Christentum. Echt? Und wenn man so mit dem Wirken des Geistes rechnete, dann war das ein volles Evangelium. Und dann wurde gesagt, wir sind eben für das volle Evangelium. Dass keinem eingefallen ist, dass er damit sagte, dass alle, die nicht so glaubten wie wir, nur ein halbes haben, verstehe ich heute noch nicht. Das wurde mir so eng. Das nahm mir die Luft, weil ich konnte objektiv nicht erkennen, weshalb soll ein Katholik nicht in den Himmel kommen? Bin ich der Maßstab, der entscheidet? Bin ich der Richter? Bin ich der zu bestimmen hat? Und das leuchtete mir so nicht ein. Und dann diese Aussage an der Liebe zueinander, werdet ihr erkannt? Und da merkte ich einen Durchbruch im Herzen. Ich will nie mehr schlecht über andere Kirchen sprechen. Weshalb? Es ist die eine Kirche von Jesus. Ob sie jetzt Freie Evangelische Gemeinde heißt oder Holdrio heißt, ja, oder Vineyard heißt oder Apostelgemeinde heißt, das sind unsere Bezeichnungen. Es ist und bleibt seine Gemeinde. Und er sagt, wer zur Kirche gehört, nicht wir. Und dieser Wechsel hat in mir eine tiefe Liebe geweckt zu anderen Kirchen. Und einer Vertreter einer dieser Kirchen hat zu mir gesagt, weißt du Martin, wir haben zu lange die Einheit der Lehre gesucht. Wir brauchen die Einheit der Herzen für die Herrschaft Jesu Christi. Mein Herz hat gejubelt. Johannes 17, Jesus betet um Einheit. Und wisst ihr, was Einheit für ein Resultat hat? Damit die Welt glaubt, dass du, Vater, mich gesandt hast. Das heißt, die Glaubwürdigkeit von Jesus ist auf dem Spiel, wenn wir nicht nach der Einheit suchen. Das heißt, wir spielen vollständig mit dem Feuer. Und ich wünsche euch, dass dieses Ringen um Liebe und Einheit unser aller Herz bestimmt und wir nicht müde werden, so miteinander zu leben. Wir haben keine Alternative. Liebe und Einheit sind Voraussetzung für glaubwürdiges Christentum. Oskar Kullmann, ein bekannter evangelischer Theologe, sagte mal, das ist jetzt schlimm, was ich sage. Und es schockiert euch vielleicht, aber der hat das gesagt, ich habe es ja nicht gesagt. Der hat gesagt, evangelischer Theologe, sehr respektiert, gleichzeitig mit Karl Barth, Universität Basel, aber Kullmann war Franzose, also Elsässer. Der sagte, alles Wirken gegen die Einheit ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes versucht immer zusammenzubringen und nicht zu trennen. Jetzt, das ist die Meinung eines Intellektuellen. Aber als ich das las, das hat mich tief herausgefordert. Und zwar nicht in der Frage, habe ich die Sünde wie den Heiligen Geist begangen, sondern vielmehr in der Frage, ist Einheit unter Christen wirklich so wichtig? Weil in meinem Gefühl, Vineyard und Vineyard aufbauen und Vineyard gründen und Vineyard-Inhalte multiplizieren und Vineyard hinten, vorne, rechts, links, oben, unten, gestern, heute, morgen, Vineyard überall, versteht ihr? Da ist ja auch eine gesunde Identifikation mit dem, was du tust. Aber ich habe wie gemerkt, so schnell werden diese Inhalte zu Götzen und stellen nicht die Herrschaft Jesu in den Mittelpunkt. Seither, ich kämpfe für Einheit und ich sehe Schönheiten in anderen, die einzigartig sind. Denn der Weg zur Einheit ist der, dass wir erkennen, was uns fehlt und was die andere Kirche hat. Und wir das der anderen Kirche schätzen. Und nicht, dass wir erkennen, was wir haben, was ihm fehlt. Seht ihr einen Unterschied? Solange wir mit Stolz sagen, was wir haben, sollten alle haben, und blind sind für unsere Mängel, kann Einheit nie wachsen, denn sie wächst mit der Wertschätzung dessen, was der Nächste hat, was uns fehlt. Was haben Katholiken? Jetzt werft ihr dann Steine. Katholiken haben eine einzigartige Sicht der Eucharistie, die uns Freikirchen vollständig fehlt. Wir sind in unserem Wesen alle Reformierte, von Zwingli herkommende oder Calvinisten. Wir wissen es nur nicht, wir denken, wir hätten es erfunden, so wie Ricola. Aber Tatsache ist, dass dieses tiefe, tiefschürfende, mystische Element, mystisch nicht im schlechten Sinne, das geht uns ab. Wir nehmen Abendmahl, als wäre das irgend so, ja, nehmen wir Abendmahl, oder nicht? Ja. Bekennen wir die Sünden vorher? Beichten wir? Bekennen wir seine Herrschaft? Ja, irgendwie schon. Und dann schimpfen wir oft über Katholiken und die Eucharistie wegen Pipapo und erkennen unsere eigene Bedürftigkeit nicht. Lasst uns das ändern. Lasst uns Menschen werden, die die Schönheit des Nächsten schätzen, auch wenn wir sie nicht haben und nicht verstehen. Die die eigene Bedürftigkeit dann erkennen. Die jeden Tag aufs Neue sagen, Heiliger Geist, schenke mir heute Begegnungen, damit dein Licht durch mein Leben in diese Welt kommt. Glauben leben in der Stadt, die wir leben. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du uns ergreifst mit einer tiefen inneren Liebe zu Mannheim, mit einer tiefen inneren Liebe zu dir, motiviert von Liebe zu den Menschen und Gehorsam dir gegenüber. Dass unser Glaubensleben nicht irgendwo Formen hat, die man haben muss, sondern Freiheit, dich sichtbar zu machen. Danke, dass es keine unwerten Menschen gibt, Danke, dass du uns zu Ermutigern machst, zu Leuchttürmen der Hoffnung für diese Stadt. Und dass es überall zu leuchten beginnt und dieses Leuchten um sich greift. Im Namen Jesu Christi. Amen.